Schönheit ist das, wo man nichts weglassen kann. Das ist ein Ausdruck, den ich neulich hörte. Kann man das so vertreten?
Ja, ich würde es nur ergänzen, wo man auch nichts hinzutun kann.
Wo man auch nichts hinzufügen kann.
Weder hinzutun noch wegtun. Deswegen gefällt mir dieser Satz von Schillibidacke so. Es ist dann so, wie es ist. Wenn es ganz genau trifft. Deswegen, die Franzosen haben ja so eine Redensart, das bemängeln, sagen, sie haben was zu bemerken. Quelque chose remarqué. Ne? Also einfach, wenn man da was zu bemerken hat, das müsste aber vielleicht noch oder so, dann ist es schon nicht so in Ordnung. Und das macht es ja auch so schwer. Deswegen ist es auch nicht so leicht, in Theater- oder Ausstellungskritiken bloß zu loben, weil man beim Lob eigentlich nur sagen kann, oh und ah und wunderschön. Während wenn man kritisch zu reden hat, kann man viele Worte machen und das bringt Zeilen honorar.
Ja, sehr interessant, ja. Wenn wir wirklich von Schönheit und ja auch von Ästhetik sprechen oder von einer gar ästhetischen Einstellung, muss denn vorher eine ästhetische Bildung stattgefunden haben? Ist denn die Ästhetik ein Klomerat aus diversen stilistischen Richtungen und Fragmenten?
Eben Ästhetik heißt ja Wahrnehmung. Also wir können ja sagen, kommt übrigens nicht, um das zu sagen, von Wahrheit, was man oft liest, sondern wir haben noch ein anderes Wort wahr, das zu Gewahrsam und Wahren gehört. Also so nimmt zum Beispiel ein Rechtsanwalt die Rechte seines Klienten wahr. Das heißt nicht, der guckt die an, sondern das heißt, er behütet sie, er bewahrt sie. Und da gehört so auch dieses Wort Wahrnehmen hinein. Also ich muss etwas wirklich in seiner Wahrheit, in seinem Eigentlichen zu sehen kriegen. Und wahrnehmen muss man tatsächlich lernen. Wir Menschen sind ja so, dass wir tatsächlich alles lernen müssen, sogar das Menschwerden. Das ist ja schwierig. Ich habe ein Buch von mir, hat deswegen extra den Titel Lernziel Menschlichkeit. Also kein Hund muss lernen, ein Hund zu sein oder eine Katze zu sein. Aber der Mensch muss lernen, menschlich zu sein, weil er nämlich auch der Einzige ist, der unmenschlich sein kann. Und das gilt jetzt auch für die Wahrnehmung. Natürlich trifft mich irgendwas, aber man hat das schon einzuüben mit den Kindern, mit den kleinen Kindern, mit den größeren Kindern. Nicht einfach so flüchtig da drüber zu gucken und irgendwie nur halb, sondern schau es wirklich an. Und ich meine, dass Kunst zu einem ganz großen Teil Schule der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit ist. Jemand hat mal gesagt, ein Dichter sei jemand, der über irgendetwas glücklich ist und andere auch darüber glücklich machen will. George MacDonald hat das gesagt in seinem Buch über Auf dem Rücken des Nordwinds. Und das, was er da über den Poet sagt, was ja eigentlich der Macher heißt. Wir denken bei Poet nur noch an den Dichter, aber Poet heißt der Macher. Also wenn jemand ein Werk schafft, ob nun ein Gedicht oder ein Bild, er will eigentlich, wie Sie sagten, aufmerksam machen und uns darauf aufmerksam machen. An sich sagt jedes Bild, guck mal, wie schön das ist. Und schön heißt jetzt hier sehenswert. Es verdient, angeschaut zu werden. Angehört, angeschaut, je nachdem angefasst, berührt. Plastik darf man ja normalerweise in Museen nicht, aber manchmal gehört es hin. Also dass es einfach wert ist, beachtet zu werden, sagen wir mal so, dass es Aufmerksamkeit findet. Aufmerksamkeit übrigens ist ein anderes Wort für Liebe. Bei Aufmerksamkeiten ist es ganz klar, nicht jemandem Aufmerksamkeiten erweisen. Man schaut also hin und will sehen, was ist, um dieser Wirklichkeit gerecht zu werden. Und Ästhetik heißt von dort her Einübung in das richtige Blicken. Dass man hier einseitig eingeübt werden kann, dass man irgendwelche Dinge nicht sieht und andere also deutlicher sieht, das gehört sicher mit dazu, weil keiner von uns komplett ist. Keiner von uns ist vollkommen. Wir werden keiner Wirklichkeit ganz gerecht. Und deswegen gibt es da so Moden, wo das eine mehr im Vordergrund steht und das andere zieht zurück. Mal ist man mehr für das Symmetrische, dann ist man zu Zeiten eher so für das Asymmetrische. Denken Sie, welche Rolle bei uns im letzten Jahrhundert und noch davor die Entdeckung der asiatischen Kunst gespielt hat mit ihrer asymmetrischen Verteilung im Blatt, in den Holzschnitten etwa eines Hokusai. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo man sehr symmetrisch malt, geradezu spiegelsymmetrisch. Also das kann wechseln, weil nie alles zugleich geht. Aber dass es jeweils hier verschiedene Weisen gibt, die Wirklichkeit sich aufzuschließen, Das, glaube ich, ist wichtig und man sollte auch nüchtern zugeben, dass man immer, wenn sich eine Wirklichkeit aufschließt, sich auch andere verschließen. Ich glaube schon, dass jeder Gewinn auch mit einem Verlust bezahlt wird. Manche haben das so das Drehtürprinzip genannt. Man kann eben nur so in der einen Weise durchgehen und nicht zugleich auch in der anderen.
Dann ist also sozusagen die Ästhetik und ja letztendlich auch die Wahrheit eher wandelbar zu sehen und nicht statisch.
Das meine ich schon, dass man das sagen kann. Manche Leute haben da Furcht, weil sie sagen, dann verliert sich alles im Relativismus. Relativismus, das ist natürlich wirklich nicht vertretbar. Da bin ich ganz der Meinung unseres Papstes, das ist wirklich diktatorisch. Nur was heißt das? Relativismus heißt, wenn ich es wirklich streng nehme, dass auch einander Ausschließendes, Widersprüchliches, dass ich von dem doch sage, ja, wenn das ein anderer halt für gut hält oder richtig hält, dann ist das eben dessen Wahrheit, die soll das so sein. Das halte ich für nicht vertretbar. Aber dass man sehr wohl sagen kann, es gibt verschiedene Zugänge zu einer Wirklichkeit und was sich dem einen erschließt, erschließt sich dem anderen nicht in derselben Weise. Und wenn sich einem eine Wirklichkeit erschließt, würde ich schon sagen, das ist dann eine wahre Ansicht, die er hat. Er antwortet hier wirklich auf eine Wirklichkeit, auf eine Seite in der Realität. Ich finde, dass im Wort Ansicht beides drin steckt. Ansicht, sagen wir so leicht daher, ist meine Meinung. Aber Ansicht ist auch die Seite, die mir die Wirklichkeit zeigt. Kann ich ja als Ansichtskarte sogar objektiv verschicken. Und jeder von uns hat ja auch so eine Schokoladenseite, von wo er lieber fotografiert werden will als von der anderen. Das Matterhorn ist auch von der einen Seite charakteristischer als von der anderen. Also es gibt sicher bevorzugte Seiten bei vielem. Aber warum soll es nicht verschiedene Seiten geben? Man könnte etwa denken, in wie vielen verschiedenen Seiten erscheint schon Jesus Christus im Neuen Testament? Doch mindestens drei, sagen wir mal, die Synoptiker, Johannes und Paulus. Wie erscheint denn nachher in der Ordensgeschichte der Jesus der Franziskaner, der Jesus der Jesuiten, der Jesus der Benediktiner? Und so, dass man sagen kann, warum soll es nicht verschiedene Ansichten der Wirklichkeit geben, die einander ergänzen und bereichern? Und da können gar nicht alle zugleich von jedem wahrgenommen werden. Darum ist es da ganz gut, dass es da verschiedene Gesichtspunkte gibt, ohne dass ich jetzt in der völligen Beliebigkeit der Geschmäcker angekommen bin.
Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol mit dem Thema Anblick des Schönen. In dem ersten Teil dieser Sendung sprachen wir über die Ästhetik, über die Schönheit, über die Zusammenhänge der Ästhetik und Schönheit. Was ist schön? Was ist wahr? Als Referent ist uns zugeschaltet aus Frankfurt am Main, Herr Professor Splett.
Ja, eben, wir haben so ein bisschen darüber nachgedacht, dass Schönheit eigentlich das Sich-Zeigen von etwas in seiner Wahrheit ist oder das Sichtbarwerden der Wahrheit. Das war die Formulierung von Albert dem Großen. Und jetzt könnte man ja als erstes sagen, eigentlich geht es uns allen um die Wahrheit. Niemand möchte gern getäuscht und betrogen werden. Es gibt schon auch bittere Wahrheiten, vor denen man fliehen will und denen man sich verweigern will. Paulus spricht von der Gefahr, die Wahrheit niederzuhalten. Aber an sich ist es doch so, bis hin zu den Skeptikern, die ja deswegen Skeptiker sind, weil sie auf jeden Fall vermeiden wollen, getäuscht zu werden. Also hat die Wahrheit irgendetwas, das Erkennen von Wahrheit auch irgendwas mit Freude zu tun. Und es ist schon eigentümlich, dass wir so Ausdrücke haben, dass wir an sich sagen, das ist zu schön, um wahr zu sein etwa. Was steckt da in uns drin, dass wir so etwas sagen?